Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit mich
Jordi Preu und Manuel Lanz. Servus Manuel, grüß dich.
Hallo, hallo Jordi, grüß dich.
Heute wieder in einem bisschen anderen Setup tatsächlich. Weil meine Kollegen, der Michael und der Dennis, die sind gerade mit unserer projektabhängig Website beschäftigt. Da haben wir ja gerade so ein ganzes Netzwerkprogramm im Aufbau und das wird jetzt diese Woche auch live gestellt. Natürlich ist die dann schon live, wenn die Folge rauskommt, lustigerweise. Aber ja, da dürfen wir uns drauf freuen und deswegen sind die jetzt noch beschäftigt mit der Inbetriebnahme von der Website. Und deswegen habe ich mir heute den lieben Manuel aus Österreich wieder hergeholt. Servus Manuel.
Ja, servus, freut mich, dass du auf mich zurückgekommen bist.
Ja, sehr gerne. Ich wollte schon letzte Woche tatsächlich mal anfragen, habe es dann aber irgendwie verbammelt und darum habe ich mir gedacht, diese Woche muss es aber funktionieren.
Ja, schön. Perfekt.
So allgemein, wie geht's da? Wir haben schon im Vorfeld ein bisschen gequatscht, so mit, dass du jetzt gerade in die neue Wohnung gezogen bist und da noch ein bisschen was erwartest an Möbeln. Mein Herz im Hintergrund ist halt ein bisschen.
Genau, es ist leider nur leer, ja. Also sehr einigermaßen leer. Leider Gottes, ja.
Aber Hauptsache, das Computer- und Arbeitssetup steht. Das ist das Wichtigste.
Genau, das war eine der ersten Sachen, die ich gleich wieder eingerichtet habe, genau. Weil sonst wird es schwierig.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Genau, wie du gesagt hast, ich bin gerade am Umzug und muss aber nebenbei immer natürlich arbeiten, meine Kunden betreuen, aber auch für die Firma, wo ich angestellt bin, bei Entmatics immer wieder Mails beantworten, immer wieder mal reinschauen. Also es kommt halt immer sehr viel zusammen dann. Ne? Mhm. Aber irgendwie lässt sich das immer unter den Hut kriegen.
Ja, das stimmt. Genau. Ja, interessant, dass du auch in dieser Mischform drin bist. Also zum Teil angestellt, zum Teil selbstständig. Mhm. Wie geht's da aktuell damit? Hast du irgendwie das Gefühl, jetzt geht's ja wieder zurück mit Arbeit oder ist es eigentlich eher so viel wie nie zuvor oder wie geht's da?
Also mein Gefühl ist, es ist so viel wie noch nie zuvor. Also ich komme am Abend nach Hause, fange teilweise um 5, 6 in der Früh eigentlich immer an. Dann komme ich um 17 Uhr nach Hause, drehe den Rechner zu Hause auf und arbeite dann bis 10, 11, 12 auf Nacht. Boah, jeden Tag. Also
Wahnsinn.
Es ist gerade ziemlich auf Zug. Ich habe auch ein großes Projekt gerade in Abstimmung. Da habe ich die erste Science geliefert. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Da kann ich zwar noch nicht so darüber reden, aber es wird richtig groß. Und da muss man halt dann auch schauen, wo kriegt man dann die Leute her, mit denen man dann zusammenarbeitet. Und ja, also es ist extrem geworden. Also ich glaube, durch diesen Abschluss der Pandemie, wo sich jetzt wieder jeder so richtig traut, ist das jetzt natürlich für die Kreativbranche richtig viel zu tun. Weil halt auch wieder Geld reinkommt, auch bei den Kunden selber. Ne?
Ja, das stimmt.
Und die wollen natürlich jetzt wieder investieren in einer Marketing. Ne? Und da ist schon sehr viel zu tun, muss man schon sagen.
Ja, krass eigentlich, gell? Also dass manche, mir wundert es oft einmal immer noch, dass so viele Berufe jetzt gerade betroffen sind von, ja, sei es Fachkräftemangel, sei es Rezession, etc., ja, etc. Und wir, wir können uns gar nicht mehr retten vor Arbeit, gell?
Das stimmt, ja. Aber ich glaube halt auch, dass da viel falsch gemacht worden ist, weil es ist immer halt viel auf Studium Wert gelegt worden und natürlich irgendwann gingen dann natürlich die Fachkräfte dann aus, das ist ganz klar. Ne?
Und ich muss da ganz ehrlich mal sagen, weil es ja so viele Unternehmen gibt, die über Fachkräftemangel klagen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich dann die gerade so die Handwerksbetriebe mal anschaut und beobachtet, wie toxisch die Atmosphäre dort ist oder auch in vielen Betrieben dort ist, dass man als Azubi erst einmal rumgeschickt wird, irgendwelche Arbeiten verrichten muss, die einen nicht wirklich weiterbringen, dauernd nur irgendwelche Kleinigkeiten machen, die sonst keiner machen möchte und nicht wirklich was Fachliches dazulernt und man dann von den Kollegen angeschrien wird, angeschimpft wird. Also du kannst dir bestimmt vorstellen, diesen rauen Umgangston, der in vielen Betrieben herrscht. Und die jungen Menschen wollen das nicht mehr mitmachen. Und da kann ich natürlich verstehen, dass die dann keine Lust haben, in solchen Betrieben zu arbeiten. Und die Betriebe, lustigerweise, beschweren sich dann als allererstes, wenn sie von Fachkräftemangel sprechen und sagen dann so, ja, wir finden keinen, wir finden keinen. Ja, wundert mich natürlich nicht, wenn die Atmosphäre da alles andere als förderlich ist. Also das ist dann schon so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, wo ich mir denke, ja, Fachkräftemangel, schön und gut, aber erst einmal schauen, wie es im Betrieb so von der Atmosphäre her ausschaut. Ich rede nicht davon, dass es eine Wohlfühlatmosphäre ist, gar nicht. Also ich bin auch dafür, und das habe ich am eigenen Leib verspürt, dass so gewisse raue Umstände formen einen. Das ist schon wichtig, dass man einmal ja, sich die Hände schmutzig macht natürlich, und dass man einmal Sachen macht, die man nicht gern macht. Das gehört dazu. Aber so richtig toxisches Verhalten, das schreckt nur ab. Und wenn dann auch noch das Gehalt nicht stimmt und unter allem und unter aller Kanone ist, ja, dann braucht man sich nicht wundern, warum die jungen Leute keine Lust drauf haben.
Also ich hab's zweiseitig erfahren. Also ich habe es einerseits von meiner Lehre erfahren, wie du schon gesagt hast, also ich bin fast nicht ausgebildet worden in meinem Beruf. Also ich war nur der Hilfsarbeiter 3 Jahre lang. Ich war mitunter immer einer der schlechtesten in die Berufsschulen, weil ich ja das gar nicht gelernt habe, was ich eigentlich in der Berufsschule hätte schon wissen sollen müssen. Ne? Und ich kenne es von dieser Seite, ich kenne es aber auch von der anderen Seite. Was wir Leute gehabt haben in die Agenturen bei Vorstellungsgesprächen, was ich auch immer mitgekriegt habe, was dann auch Forderungen gestellt werden, wo man sich dann denkt, okay, das wird dann auch schwierig. Ne? Mhm. Also, wie soll man das sagen? Es muss sich da schon in der Waage halten, weil wenn ich da denke, ich habe immer gerne Leute ausgebildet, egal was für einen Job, das ich gemacht habe, ich habe mich immer um junge Leute angenommen, aber was mir aufgefallen ist, sie sind auch teilweise dann immer frecher geworden, alleine wenn man vom Vorstellungsgespräch bis zur Arbeit dann geht, man die Leistung nicht bringt oder gar nicht bringen möchte, weil auf durchgeschaut, ja, aber ich muss jetzt dann weg und auch gar nicht mehr leistungsorientiert zu arbeiten. Ich habe das ganz anders kennengelernt. Ja. Und da ist halt dann schon die Frage, an was liegt es dann auch? Ja? Und das kommt nicht nur, glaube ich, von den Arbeitgeber, sondern auch vom Elternhaus und wie die erzogen werden. Und das merkt man halt dann schon sehr krass. Also alles, was so Azubis und so angeht. Ne? Das ist schon... Es wird immer schwieriger.
Ja, das stimmt. Also kommt von beiden Seiten gerade so. Das lustigerweise letztens bei der Show Wer wird Millionär, da war so jemand, der in so einer, ja, wie sagt man, Agentur für Arbeit, kann man das nennen, hat er gearbeitet und hat da auch ein bisschen erzählt, wie die jungen Leute eingestellt sind, die halt nach Berufe suchen. Und dass es da auch, ja, zum Großteil ganz utopische Vorstellungen gibt, so quasi möglichst viel Geld mit wenig Arbeit oder so wenig Arbeit wie möglich, weil man einfach durch die ganze Livestreamer, Influencer, YouTuber-Landschaft schon so geprägt ist und sich da Beispiel nimmt und sich erhofft, dass man die gleiche Schiene einschlagen kann. Weißt du, ein bisschen Videos machen, ein bisschen Livestreams machen und dann große Kohle machen.
Und nichts gescheit machen wollen. Das ist nämlich auch dann das, auch diese kritikresistent, also die sind alle nicht mehr kritikresistent, wenn man nämlich dann einmal hergeht und einmal auch ein bisschen einen schärfenden Anschlag, so wie es du zuerst gesagt hast, wann das nicht geliefert wird. Wir waren dann immer diejenigen, die was das dann trotzdem fertig haben, die wir das dann fertig machen müssen, ja? Weil die erste Leistung nicht bringt oder auch sich nicht traut, aus welchen Gründen auch immer, und zu dir kommt, und die dann fachliche Sachen fragt. Ja? Oder es interessiert ihn auch nicht. Ich kann es teilweise nicht beurteilen. Ja? Aber wir haben da Leute gehabt, die was mit Forderungen da gekommen sind, wo wir gesagt haben, okay, dann stellen wir keinen ein, dann verteilen wir lieber das Geld auf die Leute, weil sie mehr arbeiten müssen. Ja. Das war halt auch das, wo wir gesagt haben, wir wollen gar keinen einstellen mit solchen Forderungen. Ne?
Ja, das stimmt. Also ja, es ist einfach schwierig auf beiden Seiten und ich finde es halt immer nur recht amüsant zu sehen, wenn so gerade so Handwerksbetriebe, wo der Umgangston generell immer sehr rau ist, dann sich darüber beklagen, weil klar, man dann auch immer die Schuld auf die jungen Leute zum Schirm, dass sie keine Lust haben, ist natürlich auch eine Lösung, aber im Endeffekt macht es die Sachen auch nicht besser.
Genau, so ist es, ja, genau.
Ja, interessant. Ich kenne natürlich viele Leute oder ich habe schon viele Leute gehört, die so ja mittlerweile in ihren 40ern, 50ern, 60ern sind, die sagen, ja, früher, wo ich in der Ausbildung war, da habe ich auch dauernd Schimpfe gekriegt, da habe ich auch dauernd Schläge gekriegt und so weiter, gell? Und dann denke ich mir immer so, ja, das stimmt. Und ich finde es schade, dass du das erleben hast müssen. Und weil vielleicht hat es die auch geschult, vielleicht hat es die auch geformt vom Charakter her. Mhm. Aber bedeutet das wirklich, dass das deswegen jeder genauso erleben muss? Also ich hinterfrage das immer so ein bisschen. Weil nur weil ich das an meinem eigenen Leib so erlebt habe, muss ich das doch jetzt nicht von anderen einfordern oder muss das nicht zu einer Prämisse machen? Also
überhaupt nicht. Und genau das war dann immer mein Credo. Also wie ich mit der Lehre fertig war, war das für mich immer so, sobald ich einen jungen Menschen habe, ich werde den nie so behandeln, weil das einfach ein No-Go ist, dass man wen runterdrückt, dass man wen schlecht behandelt. Und ich habe ja keine Freude gehabt in meinem Beruf. Ne? Darum habe ich dann auch gewechselt, weil ich gesagt habe, ich komme da nicht mehr weiter. Ja? Das ist ja eigentlich auch dann ein Kaputtmachen von einem, entweder von einer Karriere oder von generell von seinem Arbeitsleben. Ne?
Ja.
Also ich bin ja auch so geprägt mittlerweile. Ich bin sehr impulsiver Mensch dadurch geworden, ja? Weil ab dem Tag, wo ich mir nichts mehr gefallen habe lassen müssen, weil ich kein Lehrling mehr war, bin ich natürlich dann gleich ganz anders gewesen. Ja? Und das ist natürlich dann auch irgendwo eine schlechte Formung dann von dem Ganzen, ja? Weil ich halt denke, ich lasse mir nichts mehr sagen. Ne? Nicht jetzt, wenn ein Vorgesetzter was sagt, sondern einfach, wenn sich irgendwie Diskussionen oder solche Sachen entstehen, da werde ich dann schon ziemlich hart, ja? weil ich das halt einfach so in mir habe, dass ich sage, ich lasse mir da nichts mehr sagen, weil die Zeiten sind vorbei. Ja? Das war wahrscheinlich ganz anders gewesen, hätte ich ganz eine normale, anständige Lehre gehabt. Ja.
Mhm. Ja, krass, wie das einen so bewegt und hinterher hat man eigentlich so das Gefühl, man hat jetzt total die Zeit verschwendet und wenn es dir was gebracht hat, dann eigentlich das, welche Art von Menschen du meiden musst oder wie du dich in solchen Situationen verhalten könntest, aber mehr kannst du dir eigentlich gar nicht draus ziehen als Lehre eigentlich.
Nein, absolut nicht. Also ich mache weder nur den Job, den was ich gelernt habe, ich habe so eine Abneigung gegenüber diesem Job. Ja. Also das ist ein Wahnsinn. Also das nicht ansatzweise würde ich daran denken, nur einmal in diesen Beruf zurückzugehen. Und das ist halt sehr schade. Mhm. Weil bei mir, der Beruf ist halt auch schon am Aussterben. Wir waren auch noch dazu, also in der Berufsschule schon nur noch in der dritten Klasse, glaube ich, 7 Leute. Also das ist halt dann auch wirklich ein Kaputtmachen von so einem schönen Beruf. Das muss man halt auch mal sagen.
Ja, aber umso schöner zu hören eigentlich, dass du ja trotzdem diese Schiene eingeschlagen hast, dass du sagst, du liebst es, andere auszubilden. Also und dass du auch das Verhalten nicht weitergeben möchtest, das finde ich sehr vorbildlich und finde ich eigentlich total gut, weil das ist eigentlich so der ideale Nährboden für jemanden, der lernen möchte und so ein bisschen Angst davor hat, dass er jetzt in ein Umfeld kommt, wo er der Neuling ist und wo er gar nichts drauf hat. Und wenn du dann aber aufgefangen wirst von jemandem, der dich ausbilden möchte und der weiß, dass du jetzt gerade bei Null startest und das immer respektiert, also was Wertvolleres gibt es gar nicht. Ich habe das selber an meinem eigenen Leib erlebt in meiner Ausbildung. Ich bin auch von Österreich nach Deutschland gezogen für die Ausbildung in meine Heimat zurück und habe dann den Michi getroffen, der dann quasi für mich über die ganze Ausbildungszeit und nachfolgend, also bis heute noch, mein Mentor geworden ist und immer noch ist. Und da habe ich wirklich gespürt, wie das ist, wenn du in ein Umfeld kommst, wo du halt gar nicht weißt, wo geht's hin und was muss man eigentlich machen und was ist eigentlich wichtig. Und dann hast du jemanden vor dir, der Geduld hat, der dir signalisiert durch die Stimme, durch die Körpersprache, durch alles, dass er dich ausbilden möchte. Und das ist unglaublich. Also.
Ja, und ich habe das auch heute noch, also in der letzten Agentur, wo ich war, der Creative Director, ist ein Deutscher, der kommt aus Düsseldorf, war in richtig große Agenturen auch und der ist, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er ist 44 jetzt. Und es ist ja so, Das ist auch mein Mentor geworden und wir sind nicht weit auseinander, aber der hat auch so eine Ruhe gehabt und wir haben sich so gut verstanden und auch so von kreativem Input. Und also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie das ist, ja, wenn man dann auch wirklich wen hat mit dem, was man sich auch, der was die auf Augenhöhe behandelt, aber auch da kommt einfach ein kreativer Konsens dann raus. Ja. Und ich bin heute nach wie vor noch mit ihm in Kontakt, mache auch mit ihm teilweise Projekte. Wir arbeiten da sehr intensiv zusammen, weil das einfach dann auch harmoniert. Ja. Also das muss man schon sagen. Und Arbeitsleben ist ergeben und ernehmen für mich. Ja. Und immer eigentlich eher, sage ich mal, geben und immer weiter, das, was man gelernt hat, auch immer weiterzugeben, beziehungsweise das Wort, das Know-how einfach. Ja. Weil nur so können auch die anderen jungen Leute wieder gut werden, ja. Und das ohne Druck und ohne Stress. Ja.
Absolut.
Das ist schon sehr wichtig. Ja.
Also was bestimmt nochmal ein interessantes Thema wird, wo wir mit dir sicher mal in einer Folge sprechen wollen würden, wäre so das Thema Ausbildungsmethoden. Also gerade so, ja, rhetorisch von der Körpersprache her oder auch vom Bildungsprogramm. Also welche Aufgaben gebe ich jemanden und wie führe ich das dann, damit der andere maximal lernen kann davor. Also wird bestimmt ein spannendes Thema auch.
Ja, sehr gerne, ja.
Cool. Ja, projekttechnisch geht dann einiges bei dir. Also Wahnsinn, du bist ja
Ja.
wirklich Tag ein, Tag aus beschäftigt. Und du bist dann jetzt eigentlich auch drauf und dran, so dein eigenes Team zusammenzustellen. Oder hast du schon so eine Art Team?
Also ich bin gerade am Such also ich bin eigentlich gerade eher ein wenig am Suchen. Das eine große Projekt ist, was wir da haben. Das war jetzt halt einmal in der Konzeptphase. Von der Konzeptphase ist das sehr gut angekommen. Und jetzt bin ich halt gerade am Schauen und am Finden von, wie gesagt, Texter, Videograf bzw. Fotograf, da wüsste ich schon den ganzen Guten, ja, aber es ist halt, das ist genau das Gleiche wie in einer Lehre. Ne? Wenn man nicht miteinander kann oder wenn das nicht funktioniert, wird auch das mit dem Projekt dann nichts. Darum bin ich da immer sehr vorsichtig, wenn ich mal ins Boot hole, bzw. wenn ich dann auch dort vorstelle, zum Zusammenarbeiten, weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, wie eine Fluktuation bei solchen Sachen zu haben, ne? Weil man dann sagt, okay, jetzt nehme ich doch wieder den anderen und das ist halt sehr unprofessionell. Ne?
Ja, das
Und da bin ich
stimmt.
halt, da bin ich halt jetzt gerade ein wenig am Suchen, aber auch dann viel langfristige Zusammenarbeit, weil ich bin jetzt nicht, ich bin ja kein Texter, ja? Oder und da finde ich das immer schwierig, weil ich mache keine Sachen, wo ich nicht sattelfest bin. Ich kann zwar so gedanklich kann ich, sage ich einmal, gebe ich gern Vorgaben, beziehungsweise nicht Vorgaben, ist auch falsch gesagt, eher ein Input, ja, dass dann was rauskommt, das was dann passt. Aber also ich würd mir nie anmaßen, richtig gute Texte zu schreiben oder so. Und da gehören halt dann auch richtige Profis her. Für das sind halt die Leute dann auch da. Ja.
Das
Genau.
stimmt.
Und man kann halt einfach nicht alles. Und ich finde es immer besser, wenn man eine Gruppe an Leuten hat, weil aber durch diese Chemie, die was da entsteht, dann auch wirklich ein richtig cooles Projekt dann am Start ist, ne? Wenn man es dann launcht. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Oder? Genau.
Suchst du da vor allem in der Nähe bei dir oder auch komplett remote irgendwo?
Das ist kein Problem. Es kann ruhig remote da sein. Also da überhaupt kein Problem.
Ah ja. Ja, ja, vielleicht kannst du auf LinkedIn irgendwo Signale
Ja,
setzen, dass du wen suchst,
genau,
gell,
werde
so.
jetzt der dann, genau, werde ich demnächst das einmal machen. Bei mir steht halt so viel an. Ich bin mit der Homepage eigentlich noch gar nicht fertig, die was ich habe. Es ist gerade so viel zu tun und dann bleibt natürlich das über auf der Strecke. Das ist halt gerade immer so weiterschieben dann. Ne? So, wir werden das dann einmal brauchen, ja, so in dieser Gedankenwelt. Und dann auf einmal steht man da und sagt, jetzt wird es aber ändern. Ne?
Ja,
Genau.
genau. Ja, und du hast mir jetzt auch im Zuge der Folgenplanung, sage ich mal, hast du mir erzählt, dass du ein größeres Projekt jetzt hast. Ich weiß jetzt nur nicht mehr aus dem Gedächtnis, ob das schon abgeschlossen ist oder ob das noch am Laufen ist, wo
Also,
du quasi wirklich dieses Rebranding auch gemacht hast
genau,
mit allem.
das ist von der Firma Antmedics. Das ist die Professional Line. Das sind unsere Kollegen jetzt gerade gestern weggefahren auf die Messe, um es zu präsentieren in Düsseldorf auf der Beauty und auf der Top Hair. Haben wir zwei Messestände. Und da, das, also das war das, das war Das ist eigentlich das ausschlaggebende Signal jetzt für den Relaunch. Ja. Also das war sehr viel Arbeit. Wir haben erst im September gestartet und vor 14 Tagen bin ich nur in der Druckerei beim Andruck gesessen für die Verpackungen. Also das war kurz vor knapp und wir haben, glaube ich, 32 Verpackungen innerhalb von, glaube ich, 6 Wochen final fix fertig gemacht.
Also 32 Verpackungen für unterschiedliche Produkte.
Für unterschiedlichste Produkte, unterschiedlichste Formate, also und angefangen von Style Guide bis alles, das ist alles von mir gekommen. Und das war halt natürlich auch Durchdenken von länglichen Packungen, hohen Packungen, breiten Packungen, schmale Packungen, wie dass das Design halt dann auch wirklich funktioniert. Ne? Und das war schon im Vorfeld, das war im September, Oktober habe ich das gestartet. Das ist jetzt ziemlich zügig bei der Geschäftsführung abgesegnet worden. Das hat eigentlich ziemlich gut gepasst. Aber es ist halt dann, wenn dann so ein Druck entsteht auf ein Projekt, wo man weiß, okay, am 31. ist die Messe und dann muss es stehen. Ja? Auch die ganzen Messestände, die ganzen Produktfolder, also die ganzen Drucksorten. Ne? Also das war wirklich eine sehr intensive Zeit. Und ja. Das war auch ziemlich zum Schnaufen, weil ich habe vor 14 Tagen nicht gewusst, ob wir es auch dann wirklich schaffen. Also das war schon sehr kurz vor knapp. Also die Damen haben bei uns im Lager, glaube ich, nur verpackt. Einen Tag vor der Messe haben sie die letzten Sachen dann zusammengestellt. Also das war schon, ja. Aber die knappen Sachen sind anscheinend immer die besten.
Ja, also Drucksachen und dann noch für eine Messe, unglaublich. Also das ist immer Stress, immer auf die letzte Sekunde. Egal
Immer, ja.
wie weit du im Voraus planst, es kommt immer darauf zusammen, dass es auf die letzten Meter noch gemacht werden muss. Krass.
Das ist halt so. Weil dann hat man halt auch vielleicht einen Wechsel in einer Position oder was auch immer im Unternehmen drinnen. Dann ist die Dame nicht mehr da, dann gehen Sachen unter und dann auf einmal heißt es, oh, haben wir das auch fertig? Also das sind schon auch Faktoren, die was das dann natürlich dann auch noch mal verschärfen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja.
Nochmal kurz zum
Und
Abholen. Antmedics macht Beauty-Produkte allgemein, oder?
Na, genau. Also vorwiegend Antmedics macht Wachsstreifen. Angefangen hat es so mit einem geformten Wachsstreifen, der was patentiert ist, der was da die perfekte Augenbraue in ein paar Sekunden macht. Ja. Das ist eigentlich das gewesen. Das ist das Hauptprodukt. Und von da ist dann einfach eine Produktpalette im Beauty-Bereich aufbereitet worden, rund ums Gesicht, Augenbrauen, Lash-Lifting und so Zeug. Ja. So Brushes, lauter so verschiedenste Utensilien, um die perfekte Braue oder die perfekte Wimpern zu gestalten bzw. zu formen. Ne? Das ist eigentlich das Grundkonzept jetzt von uns. Ja. Genau.
Und dieser Relaunch, dieses Rebranding war jetzt von der Marke Antmedics oder war es von einer Produktpalette?
Wir haben zwei Marken eigentlich. Wir haben die Antmedics Professional, das sagt eh schon ganz klar, dass das die Profilinie ist. Da gibt es auch dann verschiedene Einwirkzeiten oder auch Sachen, die was nur ein Professionist anwenden darf, wie unsere Augenbrauenfarben zum Beispiel, die werden ja mitentwickelt, die muss man ja mitentwickeln machen. Das heißt, das darf ja eigentlich ein Otto-Normalverbraucher sollte das natürlich nicht verwenden, weil da die Gefahr ist, dass die Härchen und alles dann verbrennt. Ne? Das ist natürlich in diese Retail-Schiene, was wir haben, ist das natürlich nicht. Das ist für den Endkonsumenten gedacht und da ist auch der Auftritt ganz anders. Also das haben wir endlich getrennt durch dieses Rebranding, was wir da gemacht haben, weil die zwei Marken waren eigentlich sehr ähnlich, beziehungsweise sogar fast gleich. Man hat es halt nur invertiert und man hat halt nie so wirklich auserkannt, dass das auch wirklich für Professionisten ist und das war eigentlich das Ziel davon, dass man eine richtige Retail-Linie hat, den Endkonsumenten und eine für B2B. Das war eigentlich der hauptausschlaggebende Grund, warum wir das, also einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir das gemacht haben.
Um sich das jetzt mal so ein bisschen in Dimension zu setzen, in welchen Bereichen werden die Produkte jetzt verwendet? Das ist ja nicht nur so, dass die Produkte jetzt im Spa-Bereich oder irgendwo in einem Einkaufszentrum, in einem Beauty-Shop landen, sondern da geht es ja, also ich kann mir vorstellen, dass es auch in Richtung Filmset geht, also überall, wo Visagisten unterwegs sind,
genau.
Dass es auch dort Anwendung findet.
Das ist ja, und das haben wir auch mit, wir haben sie das auch angeschaut, das alte Design habe ich dann analysiert mit der Limbic Map zum Beispiel. Ja. Und da hat man halt auch gut gesehen, dass das halt eher so grob verteilt war und das haben wir geschärft und daraus ist dann eine definitive Zielgruppe entstanden und das sind Stylisten, das sind Visagisten und die Friseure, die jungen Friseure, die was dann wieder zu Stylisten und zu Visagisten werden, weil die bleiben meistens nicht in einem Beruf oder bilden sich weiter. Ja. Und diese Zielgruppe so zwischen 18 und 35 bis 40, diese Zielgruppe haben wir jetzt definiert, für das ist es zugeschnitten. Ja. Genau. Mhm. Es war vorher so breit gefächert, ja, weil vorher hat es halt auch die alte, die ältere Friseurin ist halt auch in der Zielgruppe gewesen und der Junge, aber es ist halt schwierig mit einem Design, wie ich kann nicht alle abbilden, ich kann nicht alle abholen. Und da muss man sich halt dann für einen Zielmarkt entscheiden, der was auch für die Zukunft, sage ich mal, also mein Blog ist immer 10 Jahre, ich denke immer in 10 Jahre, wenn ich was mache. Mhm. Wie schaut das dann aus? Und wenn ich natürlich ältere Leute, also ältere Friseure abhole, die was eventuell kurz vor der Pension stehen, dann ist das kein Range. Dann wird das nicht funktionieren. Ja.
Ja, klar.
Genau, und darum haben wir das sehr modern gemacht, sehr clean. Genau, und es war halt auch das Ziel, muss man auch sagen, dass das Produkt, was drinnen ist, sofort erkennbar ist. Ja. Mhm. Durch Typografie gleich so gelöst ist, dass man das sofort versteht. Okay, das Produkt ist da drin, das ist da drin. Weil das war vorher auch nicht so klar definiert. Ja. Aber ich glaube, dass mein Gefühl sagt und auch das von allen, die was da beteiligt waren, dass das sicher sehr gut wird. Also da sind wir davon überzeugt, ja, genau.
Ja, da war ich gespannt, das mal zum Singen. Also wirst du das als Use Case irgendwo mal veröffentlichen oder?
Werde ich auf der Homepage machen und man kann dann eigentlich schon, also man kann jetzt auch verlinken dann, weil die Medics Professional Seiten ist, die geht, glaube ich, morgen auch online, die neue. Ich dir jetzt nicht versprechen, genau. Medics-professional.com. Da ist nämlich auch der Relaunch natürlich mitgemacht. Und das ist aber outgesourced worden über zwei Firmen, über zwei Agenturen, die was halt Web betreuen. Ne? Mhm. Weil wir haben da richtig mächtige Seiten, die was natürlich zusammenhängt mit Warenwirtschaft, mit Verkauf, mit allem drum und dran. Da ist es natürlich gar nicht einmal so einfach, dass man die Seiten dann gestaltet. Das habe ich zum Beispiel, also ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin ja jetzt nicht der Beste im Web. Ja. Und wenn man dann da sitzt und dann einmal eine Aufzeichnung kriegt, was alles da funktionieren muss, und man ändert nur das Frontend, und also das war wirklich heftig.
Ja, ja, interessant. Also um das jetzt zusammenzufassen, konkret, welche Teile wurden angepackt von dir? Also geht es jetzt vom Logo aus über Printmaterial oder was genau war da drin?
Also das Logo ist an und für sich das Gleiche. Mir sind halt ein paar grafische Dinge aufgefallen, schon von Anfang an. Die habe ich angepasst, also wie Proportionen, wie Höhen. Das habe ich einfach einmal redesigned, dass das wirklich eine saubere, definierte Marke ist. Dann haben wir einen neuen Style Guide gemacht. Und aus dem Style Guide sind dann die ganzen Sujets, die ganzen Fotografien, auch dann die ganzen Schulungsvideos, die was wir gedreht haben, die kommen auch dann im Zuge, da kommt dann auch noch eine Online-Plattform, kommt dann auch noch, wo man einfach einen Zugang kauft und dann sie online weiterbilden kann. Da sind Margot dabei, da werden die ersten Videos gehört. Also es ist eigentlich komplett, es ist komplett auf neue Füße gestellt worden, von A bis Z. Ja,
krass. Genau. Also was mir bei so medizinischen Produkt- oder Verpackungsdesign immer wieder fasziniert ist, diese Balance zu halten zwischen cleaner und auch klarer Ästhetik und dann trotzdem aber wieder dem ganzen gesetzlichen Zusätzen mit also diese Siegel und die Zertifizierungen und dann die Textzusätze und so weiter. Also da die Waagschale zu halten, dass es ja schön ausschaut, dass es auch in einem Regal sofort raussticht, gell, unter tausend anderen medizinischen Produkten und trotzdem alles einkalten von den Regularien, die man beachten muss. Also das fand ich immer schon sehr, also ist schon eine krasse Disziplin eigentlich.
Ja, sehr. Also wir sind ja Gott sei Dank eher in diesem Beauty-Bereich, aber es ist halt alleine diese ganzen Inhaltsstoffe, die was man angeben muss. Also wie, wenn man das so sagen darf, wie grottenhässlich eigentlich eine Deklarationsseite von einer Verpackung sein kann, ja, wenn man das nicht gescheit gestaltet, aber auch dann weiterdenkt. Es muss vom kleinsten Medium bis zum größten Medium immer gleich funktionieren, weil sonst ist ja keine Linie drinnen. Ja. Mhm. Und das vergessen halt einfach viel. Und das habe ich auch mitgekriegt in Agenturen. Da gestalten wir schön auf, sage ich mal, 32 Bogenplakate oder was auch immer, 34, 42 Bogen, ja, oder immer großflächig gestalten, weil da schaut es gut aus. Mhm. Da werden dann Style Guides generiert. Ja. Und dann steht man davor. Und sagt eigentlich, Moment einmal, das kann so gar nicht funktionieren, weil in der letzten Agentur, wo ich war, waren wir spezialisiert auf Packaging. Und da haben wir unter anderem wirklich für die größten Marken gearbeitet in Österreich, aber auch, also angefangen von Hofer bis wirklich alle, da haben wir die Verpackungen gemacht, weil wir die Kunden gehabt haben, die was für den zuliefern. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir natürlich dann Haufen gemacht und das machen immer die Big Brands, die Big Agenturen in Österreich machen dann immer solche Style Guides und dann steht man da und sagt, nein, weil das geht genau auf einer 40x40er Verpackung, aber wenn man dann sich das kleiner denkt, dann kann das gar nicht funktionieren. Ne? Also das ist schon sehr schwierig eigentlich.
Ja krass, da wird wahrscheinlich auch so die Zeit und man muss abliefern und produzieren und in der Schnelle vergisst man dann einfach die wichtigsten Sachen, gell?
Ja, absolut. Es ist wirklich dann vergisst man wieder Freigaben, dann hat der Kollege wieder mal keine Zeit, dass er das, weil er auch so unter Druck ist, ja, dass er sich das dann anschaut, verzögert aber natürlich dann, das verzögert dann wieder den ganzen Prozess hinten raus, ja. Und wie gesagt, ich bin in der Druckerei gesessen, ich habe Gott sei Dank meinen Rechner mitgenommen und ich habe in der Druckerei, wie der Andruck war, haben wir nur schnell 2-3 Packungen korrigiert. Also das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Es war wirklich auf die Minute. Ja. Mhm. Aber da braucht man da gute Partner. Entschuldigung.
Ja, das stimmt. Stimmt. Also gute Partner sind auf jeden Fall krass. Was hast du für dich so jetzt zusammenfassend eigentlich mitgenommen aus dem Projekt? Hast du bestimmte Erfahrungen gehabt, wo du gesagt hast, oh ja, das war wichtig, dass ich das so und so gemacht habe oder das hätte ich so und so machen sollen, jetzt auch in Richtung Kommunikation gedacht oder in Richtung eigener Work Ethic und so. Gibt es da irgendwas?
Ja, also es ist ja so, dass wir uns ja dann sowieso nach der Messe jetzt einmal zusammensetzen, sie einmal alles einmal nur in Ruhe anschauen und auch einmal darüber reden. Also ist geplant, dass man mal sagt, wie ist der ganze Prozess abgelaufen, wo setzen wir an, was macht man nicht mehr, beziehungsweise was muss besser werden. Ja. Mhm. Und bei mir ist halt ganz klar, die Kommunikation ist bei mir und diese Tool-Verwendungen, die sind teilweise bei manchen Leuten noch nicht so ausgebildet, ja, dass ich wirklich täglich reinschaue, dass ich wirklich schaue, was steht an, was ist zu machen. Ja. Das sind eigentlich diese Sachen, die Erfahrungen, die was ich da rausgezogen habe, dass man eher die Leute vielleicht nochmal, ich habe mich vielleicht auch zu viel auf das Tool verlassen, das ist eigentlich ein ganz guter Ansatz für mich, weil ich habe das reingestellt und habe dann immer auf Korrekturen gewartet. Ja. Bin aber dann nicht zu den Personen hingegangen und habe gesagt, hey Leute, schaut euch das bitte nochmal an, ja, weil es war halt auch einfach viel zu tun, ich nehme mich da jetzt nicht aus, ja, aber das ist zum Beispiel was trotzdem, und da merkt man es wieder, die direkte Kommunikation Auge zu Auge, ja, ist teilweise, die fällt halt dann bei so einem Projekt irgendwann mal komplett. Da werden einfach die Designs erstellt, zack, 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 reingestellt und man wartet auf Feedback, weil man ja wieder andere Sachen machen muss, ja. Aber man sollte sich eigentlich die Zeit nehmen und zum Kollegen gehen und sagen, hey, schau her, schau dir das jetzt bitte an. weil sonst wären wir nicht fertig. Ja,
ja, oder auch zumindest halt auch persönlich kommunizieren, gell? Also wenn es dann vor Ort irgendwie nicht möglich ist, dass man wenigstens irgendwie eine Nachricht hinterher schickt oder so, weil das ist mir persönlich auch schon passiert, im Beruf so quasi oder im Arbeitsalltag, dass man, ja, man markiert den Task zum Beispiel als erledigt und weist dem dann denjenigen zu und schreibt dann aber nichts mehr zusätzlich und dann geht man davor aus, okay, der Task liegt jetzt bei dem und der wird dann quasi bearbeitet und das wird sich schon ergeben. Ja, und dann hinterher, eine Woche später, kommt man drauf, so, der Task ist irgendwo verloren gegangen in der Masse und hätte man doch lieber einfach nur mal kurz einen Kommentar geschrieben oder vielleicht nochmal darauf hingewiesen im Chat, dass man sagt, hey, bin du jetzt fertig, kannst du da nochmal drüber schauen. Also das passiert mir einmal wieder mal. Ja.
Genau. Ja. Und aber ich glaube, das wird dann gut, wenn man auch darüber dann spricht, im gesamten Team dann einmal und dass wirklich auch jeder mal dann sagt, schau her, bei mir ist das nicht gut gekannt, bei mir ist dafür das, hat das gut funktioniert und man muss da einen Konsens finden, weil dieses gleiche Prozedere, was wir jetzt für Professional gemacht haben, legen wir ja dann auf Retail um. Und also da sollte es dann, sage ich nicht, es sollte einfach besser ablaufen, ja, beziehungsweise wie soll ich sagen, einfach besser ist aber so ein Wort, das weiß nicht so schön ist, aber es soll halt einfach schneller und reibungsloser, sagen wir reibungsloser.
Ja.
Genau.
Ja, aber cool, dass du da ein bisschen was davor erzählt hast. Also ich darf jetzt das Projekt wirklich gern sehen, weil mich das Endergebnis schon interessiert. aber auf jeden Fall krass, dass du das jetzt durchgezogen hast. Das ist immer so ein Stein, der auf einem von die Schultern fällt, wenn das einmal durch ist und dann auch wieder Erfahrungswerte mitgenommen. Also.
Ja. So wie auch zu meinem Chef gesagt, wie es dann für die Messe zusammengepackt haben, habe ich gesagt, so, und jetzt bin ich fertig mit dir. Jetzt bin ich fertig. Aber es ist dann eigentlich auch dann ein schönes Gefühl, wenn man dann runtergeht und das dann in die Hand hat und sich das anschaut. Und jeder ist happy damit. Schon ziemlich cool dann. Das ist dann wirklich der Preis dafür. Wenn man dann für sich sagt, okay, das ist eine gute Arbeit, wir haben gut zusammengearbeitet, das hat gut funktioniert, dann ist das schon ein sehr schönes, wohltuendes Gefühl.
Das glaube ich. Ja, und wie geht es jetzt bei dir weiter? Was steht jetzt aktuell noch so bei dir an?
Arbeitstechnisch ist es so, dass ich noch, also wenn es um meine Firma, da habe ich jetzt noch zwei Sachen anstehen, wie Lookbook, da habe ich auch Fotografien gemacht für Möbelhaus, beziehungsweise Möbelhaus, es ist Interieurgeschichte, also eher was Kleines, es ist kein Möbelhaus, das wird man sich eher wie so ein Einzelhändler vorstellen, der was aber richtig schöne und mit sehr hochpreisigen Lieferanten zu tun hat. Da bin ich gerade noch dabei, dass ich das Lookbook für ihn zusammenstelle. Wird auch immer was zu tun. Und dann habe ich noch eine Fensterfirma auch, da bin ich gerade dabei, dass wir andere Fahrzeuge umgestalten, rebranden. Ja, genau. Und es sind halt einfach viele kleine Sachen. Dann muss ich schon wieder mal da ein Inserat machen oder da schnell einen Post oder was auch immer. Ja. Das ist halt dann immer so geballt. Ja.
Also du meinst jetzt in Richtung Social Media Management?
Ja, das mache ich eher sehr ungern, weil das ist auch wieder was, wo ich sage, okay, ich weiß wo, aus meiner Erfahrung, was eventuell gut funktionieren kann im Visuellen. Ja. Aber ich würde mir nie anmaßen, dass ich wirkliche Social-Media-Kampagnen durchdenke und durchgestalte. Dafür führt man das Know-how, was angeht mit Engagement, was spricht die Leute dann wirklich an, Wording, Hashtags, was auch immer. Ich weiß ja nicht einmal noch, werden Hashtags notwendig, ich kann es nicht einmal sagen, ja. Weil dieses Thema wirklich auch wieder Professionisten machen sollen. Also eigentlich ist es so, dass die Agenturen auf mich zukommen und sagen, sie brauchen das und das und das und dann erstelle ich es einfach. So ist es einfach am einfachsten gesagt. Ja.
Verstehe.
Ja, genau. Und ja, es sind wirklich, wie gesagt, auch viele kleine Jobs, die was halt so nebenbei dann über funktionieren sollen müssen. Ja. Retuschen noch ein paar von dem Shooting, die, was man da, das, was wir da gemacht haben, also den Showroom, Showroom, was wir da fotografiert haben. Das ist auch immer ziemlich aufwendig. So Interieurfotografie, das ist hardcore anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Wir haben teilweise bei der Küche haben wir, glaube ich, 50 unterschiedliche Belichtungen gehabt,
Krass.
die dann zusammen zu retuschieren, dort den besten Teil von da aus zu nehmen, da das. Also das ist schon sehr, ist auch sehr aufwendig, muss ich ehrlich sagen. Also in diesem Stil habe ich das erste Mal gemacht. Bin zwar sehr happy mit dem Ergebnis, aber muss man auch, da ist man dann auch wieder. Sollte man dann auch überlegen, ob man dann nicht wirklich wieder zu einem richtigen Profi geht, der was es auch wirklich zu 1000% kann, ja. Weil der sieht das wahrscheinlich auch wieder ganz anders.
Ja, verstehe.
Ja, genau. Aber teilweise ist halt auch leider das Geld vom Kunden noch nicht da, ja. Kann nicht hingehen und sagen, okay, jetzt machen wir ein Shooting um 25.000 Euro, ja. Das ist halt schwierig. Und dann ist noch nicht einmal die Retusche dabei. Ja, weil wenn ich Retusche auch noch gescheiter würde und gehe in Österreich zu zwei, drei richtig große, gute Agenturen, die was das machen, und dann sind wir pro Bühne auch nochmal 2.000, 3.000 Euro weg, wenn es um Retusche dann geht. Ja. Also das kann man teilweise natürlich einem Kunden auch gar nicht zumuten, der was nur in der Aufbauphase ist. Ja.
Ja, aber da muss man dann auch so sein, dass man sagt, ja gut, dann schaut es halt jetzt nicht aus wie von einer
Ja.
Profi-Agentur gemacht, wenn das
Ja.
Resultat trotzdem gut ausschaut. Und damit meint man natürlich einen gewissen Standard halten. Mehr geht immer und besser,
Natürlich.
perfekter geht immer, weißt? Also das ist dann einmal so eine Sache, wo ich dann oft einmal denke, so gerade die Deutschen sind dann immer sehr, sehr pingelig, muss ich sagen, weil die analysieren dann gleich und schauen dann sofort, oh, wo hätte man noch was besser machen können, gell? Und dann denke ich mir so, ja, schon okay, aber es löst das Problem vom Kunden, es passt
Ja.
insgesamt, es ist jetzt nicht schlecht oder dilettantisch gemacht, sondern es ist
Genau.
gut gemacht. Klar, geht besser immer noch, aber man muss sich das einmal im Verhältnis setzen zu dem Budget, was der Kunde hat. Und mei,
Genau,
also.
das ist ein, genau, das ist das Wichtigste, im Kunden sein Budget zu beachten. Ja. Das ist, und natürlich arbeitet man gern vielleicht mit 250.000 Euro Werbebudget oder Shootingbudget, was auch immer. Ja. Aber das ist halt nicht, der heutzutage ist das schon sehr, teilweise sehr unrealistisch. Ja.
Ja,
Dass man
klar.
wirklich, dass man wirklich auch Geld kriegt, wo man dann wirklich auf high professional dann Sachen machen kann. Ja. Ist einerseits gut für den, der was, sage ich, einige Sachen beherrscht und das abbilden kann. Andererseits wieder auch wieder schlecht, weil ich habe den Fall jetzt wieder gehabt, ich habe eine Anfrage gehabt für auch für ein Rebranding von einer Marke und habe dann das Angebot gestellt. Und das ist ein sehr normaler, konformer Marktpreis für KMU in Oberösterreich. Und wenn man natürlich dann auch wieder hört, ja, das hätte ich, ich habe ja woanders angefragt und da kriege ich so 500 Euro, dann muss ich halt leider auch sagen, dann geh dort bitte hin, aber du wirst keinen Erfolg haben. Du wirst de facto keinen Erfolg damit haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du mit 500 Euro, dass das erstens einmal wer ist, der was das schon über Jahre macht, weil da wird das nie um den Preis hergehen, muss man auch dazu sagen, ja. Und da kann ich was nicht stimmen, ja. Und da sage ich halt auch dann knallhart, dann ziehe ich auch mein Angebot zurück, habe ich dann gemacht, habe ich gesagt, dann brauchen wir gar nicht weiter diskutieren, weil da fange ich gar nicht an, ja. Weil wo soll ich das dann aufhören? Soll ich dann bei 800 Euro aufhören oder für einen Job, der was 2, 3, 4, 5 Monate dauert? Das kann nicht funktionieren. Und ich habe dann immer dieses Beispiel, ne. Ich verdiene einmal damit Geld. Aber wenn das gut gemacht ist, eine Marke, hast du das die nächsten 15 Jahre. Das heißt, 15 Jahre stehst du mit dem auf dem Markt und verkaufst deine Ware, ja, oder dein Produkt. Und du machst dir dann weiter das Geld. Und ich bleibe auf der Strecke und so. Und dann fangen aber auch die Leute mal das an zu realisieren, was da eigentlich dahinter ist. Ja. Also sehr viele steigen dann drauf ein, weil die checken dann auch wirklich, oh, okay. So habe ich das noch nie gesehen, das höre ich dann immer, ja. Aber es gibt halt auch manche Resistente, die muss man halt dann auch einfach lassen.
Ja, das stimmt. Ja, habe ich mir tatsächlich jetzt nebenbei auch noch als Thema oder als Themenvorschlag aufgeschrieben, so zwischen High-End-Erzeugnissen und Arbeiten, die jetzt ja nicht High-End sind, sondern eher so Mid-End, aber halt einfach auch preisgünstiger sind, ja. Weil man ja oft einmal so ja diese Erwartungshaltung hat, es muss immer High-End sein und das Ergebnis des ja, das gehört doch zum eigenen Standing und zur Professionalität, wenn das wirklich makellos gemacht ist. Aber man muss halt echt immer drauf schauen, dass man Ergebnisse auf die Straße bringt. Also ich habe da letztens mit Michi gerade noch telefoniert, weil es da auch um einen Auftrag gegangen ist, also in Richtung Copywriting, Text und so weiter. Und dann ging es eben auch um das Thema, ja, wie hochwertig soll das Ergebnis denn sein und kann man das denn in der Kürze der Zeit erledigen und so. Und dann sind wir auch zu dem Schluss gekommen, ja, es muss halt immer zu den Erwartungen und zu dem Budget des Kunden passen, was man abliefert. Ja. Natürlich hat man immer den Standard und der sollte immer sein, dass es gut, dass das Ergebnis gut ist und dass es auch funktioniert. Aber diese letzte Stufe dann zwischen gutem und sehr gutem Ergebnis, das muss man halt dann auch immer abwägen. Und da darf man sich nicht drauf aufhängen, dass man sagt, oh, das ist jetzt nicht perfekt gemacht oder da hätte noch was gemacht werden müssen. Das gibt es immer. Also ich glaube, als vollständig oder als perfekt kann man nichts betrachten, was da von Agenturen oder von einzelnen Personen gemacht wird, weil es gibt immer irgendwas.
Wieder absolut recht. Absolut. Und das Schöne, was halt dann ist, und das ist auch wieder zurück zu dem Thema ganz kurz, Azubis, ich habe immer gesagt, seid selbstkritisch. Geht nie davon aus, dass ihr den besten Satz und das Beste liefert. Hinterfragt es, hinterfragt euch immer lieber fünfmal selber hinterfragen, einmal 5 Minuten Zeit nehmen, sich das anzusehen. Und dann, irgendwann muss man auch mal aufhören. Ne? Irgendwann muss man sagen, okay, jetzt ist Schluss, das passt. Das ist, wie du sagst, für das Budget und für das, das ist vollkommen okay. Ja? Weil ich kann auch keinen Ferrari um 10.000 Euro kaufen, das ist halt leider so. Ja? Mhm. Und man muss halt immer schauen, dass man das Beste davon rausholt. Aber ich glaube, wenn man selbstkritisch dann auch noch ist und wenn man dann auch noch Partner hat, die was selbstkritisch sind, die geben nämlich auch dann immer nur Schippen drauf. Das ist nämlich dann das auch, die schauen nämlich dann trotzdem, dass für das Budget, teilweise gehen sie sogar dann drüber und sagen, ah, das rechnen aber trotzdem so ab. Es ist ja so, wenn man auch dann diese Leute hat, ja, die was diese Energie einfach haben und für was brennen, ja, dann machen die das auch und sagen halt dann immer, ja, okay, habe ich da jetzt so gemacht, weil ich einfach will, dass das richtig gut ausschaut und dann habe ich eigentlich immer diesen Feuer, ja, mit den Leuten, die was ich zusammenarbeite, weil ich bin auch so, ja. Ich sage auch dann, okay, komm, die halbe Stunde oder die Stunde, die was ich da nebenbei dann schnell wieder mal was mache, die verrechne ich dann auch gar nicht. Ja. Weil ich mir denke, es ist ja doch auch schön für den Kunden, dass er erfolgreich ist. Ja. Das ist eigentlich immer mein Credo. Aber wenn der zu mir kommt, erfolgreich muss man sein. Mhm. Und mir geht es nie um einen Preis. Mir geht es am Ende nie um ein Geld oder um einen Preis, sondern wirklich, dass der Kunde einen Erfolg hat. Das ist für mich das Wichtigste. Genau.
Ja, ich darf mal sagen, schönes Schlusswort. Ja. Hat mich gefreut, Manuel, war wirklich coole Folge, cooles Thema oder mehrere Themen sogar in einer Folge zusammengefasst. Ist immer wieder schön, mit dir zu quatschen über solche Sachen, weil es dann auch ganz schnell in so ganz tiefere, wichtige Themen reingeht. Also finde ich sehr wertvoll.
Ja, super, danke. Danke. Mir hat es auch wieder sehr gefreut, sehr cool und immer wieder gerne, Leute. Ja.
Dann wünsche ich dir noch weiterhin alles Gute, auch mit was die Wohnung angeht, was Teamsuche angeht, vor allem auch, dass du die richtigen Teammitglieder auch für dich findest. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst, weil wir haben tatsächlich nur ein Thema, was wir gern besprechen wollen und das hören wir dann in der nächsten Episode.
Ja, sehr cool.
Ja, servus Manuel.
Hey, ciao für dich. Schönen Tag noch.